Ich bin Valentin Ribbeck, Personalleiter bei der Firma CC Vossel aus Berlin. Herzlich willkommen bei Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Herzlich willkommen zu Folge 73 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema ArbeitnehmerInnen oder keine ArbeitnehmerInnen, das ist hier die Frage. Viele Grüße und Moin aus Hamburg.
Ja, und auch von mir, Jens Buchwald, Moin aus Hamburg.
Dank möchten wir wie immer an dieser Stelle aussprechen, diesmal an Björn Müller. Der hat uns geschrieben, der Podcast ist toll, ich verpasse keine Folge und bin ein Fan. Ihr Podcast vermittelt Wissen an Personaler und die, die es werden wollen, danke und weiter so. Danke Ihnen, Herr Müller. Und Alicia Asenko hat uns geschrieben, ich wünschte, es hätte euren Podcast schon vor 10 Jahren gegeben, als ich meine ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Er hätte mir sicher einige schlaflose Nächte erspart. Naja, besser spät als nie. Ich habe ihn vor ein paar Monaten entdeckt und seitdem fast alle Folgen gehört, oft mit Stift und Papier, um mir Notizen zu machen und die Tipps direkt in meinem Unternehmen umzusetzen. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und empfehle euch bei jeder Gelegenheit weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn so intensiv gehört wird und sich noch Notizen gemacht werden, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Starten wir rein in unser heutiges Schwerpunktthema. Wir sind hier zwar nicht bei Shakespeare, deswegen heißt es nicht sein oder nicht sein. Die Frage, die wir heute besprechen wollen, ist aber mindestens genauso wichtig. Heute geht es darum, ob und wann jemand Arbeitnehmender ist und wann nicht. Und die Frage ist deswegen so wichtig, weil sich aus der Antwort sehr viele Folgen mit großen finanziellen Konsequenzen ergeben. Damit wir mit den Begriffen Arbeitnehmende, Beschäftigte oder Selbstständige nicht durcheinander kommen, nenne ich die Person, um die es jetzt geht, einfach mal geschlechtsneutral Kim. Was ist die Ausgangslage? Es gibt verschiedene Gründe, warum nicht nur die Firmen, sondern auch Kim wollen, dass er, sie keine ArbeitnehmerInnen, sondern freie MitarbeiterInnen bzw. Selbstständige sind. Warum ist das so? Aus Firmensicht ist das deswegen interessant, weil das gesamte Arbeitsrecht keine Anwendung findet, wenn Kim kein Arbeitnehmender ist. Besonders spannend ist, dass das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt. Das heißt, die Firma kann kündigen, ohne dass Kim vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigung klagen kann. Es droht also auch keine Abfindung und es muss auch kein Annahmeverzugslohn an Kim gezahlt werden. Auch für Kim kann die Einordnung als Selbstständiger aber interessant sein. Hier ist die Motivation oft, mehr Netto vom Brutto zu bekommen. Ist Kim nämlich kein Arbeitnehmender, sozialrechtlich nennt sich das kein Beschäftigter oder keine Beschäftigte, dann findet das gesamte Sozialversicherungsrecht keine Anwendung. Das heißt, nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch Kim müssen keine Beiträge zahlen. Beide Seiten sparen hier jeweils also ungefähr 20%. Was Leute wie Kim allerdings bedenken sollten, ist, dass zwar Geld gespart wird, aber auch keine sozialrechtlichen Ansprüche entstehen. Wenn nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wird, dann bekommt Kim im Falle der Arbeitslosigkeit auch kein Arbeitslosengeld. Und mindestens genauso wichtig, wird nicht in die Rentenversicherung eingezahlt, entsteht auch kein Rentenanspruch. Kurzfristig kann die Tätigkeit als Selbstständiger also finanziell interessant sein. Langfristig kann das aber böse enden, wenn Kim nicht zumindest einen Teil von dem Geld, das gespart wird, genommen hat, um sich privat um die Rente zu kümmern. So, jetzt beginnen wir mit der Frage, wann Kim rechtlich gesehen Arbeitnehmender bzw. Beschäftigter ist. Als zweites geht es um die Frage, wie es im echten Leben dazu kommen kann, dass Kim, obwohl auf dem Vertrag Selbstständiger oder freier Mitarbeiter steht, später dann doch Beschäftigter ist oder Arbeitnehmender. Und als letztes gucken wir uns an, was die Folgen sind, wenn Kim doch nicht selbstständig ist. Ich starte unser Thema mal damit, dass wir in Deutschland ja Vertragsfreiheit haben. Reicht es da nicht aus, dass ich als Arbeitgeber einfach in den Vertrag reinschreibe, dass Kim Arbeitnehmender ist?
Ja, und das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, so einfach ist es nicht. Wir haben ja eben schon gehört, die Abgrenzung zwischen einer abhängigen Beschäftigung eines Arbeitnehmers und einer selbstständigen Tätigkeit ist sowohl von sozialversicherungsrechtlicher als auch von arbeitsrechtlicher Bedeutung. Und, das kann man auch schon vorwegnehmen, trotz vieler Überschneidungen in der Praxis erfolgt die Abgrenzung der Begrifflichkeiten im Arbeits- und im Sozialrecht nicht deckungsgleich. Das ist natürlich zunächst Folge der im Gesetzestext, dazu kommen wir dann gleich, unterschiedlich formulierten Abgrenzungskriterien. Zudem ist die Handlungsfreiheit in den beiden Rechtsgebieten unterschiedlich stark ausgeprägt. Und dabei muss man sich jeweils vor Augen führen, in welchem Rechtsgebiet man sich eigentlich gerade befindet. Und das zeigt dann auch die Richtung vor, wie die Ausgangsfrage, die Alexander Scharf gerade gestellt hat, zu beantworten sein wird. Also, das Sozialversicherungsrecht, das steht als Teil des öffentlichen Rechts nicht zur Disposition der Parteien. Die Privatautonomie wirkt sich deshalb stärker in dem zum Zivilrecht gehörenden Arbeitsrecht aus. Des Weiteren sind natürlich die in den unterschiedlichen Rechtsgebieten verfolgten Schutzzwecke zu beachten. Während im Arbeitsrecht der individuelle Arbeitnehmer geschützt wird, schützt das Sozialversicherungsrecht neben dem individuellen Beschäftigten auch die Solidargemeinschaft aller Versicherten. Wir kommen jetzt aber zu den Kernregelungen in diesem Zusammenhang und schauen da zunächst auf die Kernnormen im Arbeitsrecht, den Paragraphen 611a Absatz 1 BGB. Der lautet: Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. Das soweit zur arbeitsrechtlichen Ausgangsnorm. Und im Sozialrecht haben wir den Paragraphen 7 Absatz 1 im Sozialgesetzbuch 4. Der lautet wie folgt: Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Ja, entscheidendes Tatbestandsmerkmal bei der Abgrenzung einer selbstständigen Tätigkeit von einer abhängigen Beschäftigung mit der Folge der Sozialversicherungspflicht ist also nach § 7 Absatz 1 SGB 4 und der in diesem Zusammenhang ergangenen Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes die persönliche Abhängigkeit des Beschäftigten vom Beschäftigungsgeber. Bei einer Beschäftigung in einem fremden Betrieb ist dies regelmäßig und grundsätzlich der Fall, wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit-, Dauer-, Ort- und Art der Ausführung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist, hängt allerdings davon ab, welche Merkmale überwiegen. Maßgebend ist stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Übliche Kriterien bei dieser Abgrenzung sind folgende. Und das ist üblicherweise ein Katalog, wo zumindest 7 Kriterien abgeprüft werden. Das erste Kriterium ist die Weisungsgebundenheit. Also ein abhängig Beschäftigter muss den Weisungen des Arbeitgebers folgen. Nächstes Abgrenzungskriterium ist die Eingliederung in den Betrieb. Ein Beschäftigter wird in den Betrieb eingegliedert und unterliegt dem Weisungsrecht des Beschäftigungsgebers. Drittes Kriterium ist die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft, beziehungsweise hier genauer gesprochen, wenn gerade keine Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft vorliegt. Das spricht wiederum für eine abhängige Beschäftigung. Viertes Kriterium ist das Vorhandensein, beziehungsweise in diesem Fall wiederum Nichtvorhandensein einer eigenen Betriebsstätte. Ein Beschäftigter unterhält grundsätzlich keine eigene Betriebsstätte. Fünftes Kriterium ist die Frage, ob die Arbeitstätigkeit im Wesentlichen freigestaltet oder im Wesentlichen nicht freigestaltet werden kann. Grundsätzlich kann ein Beschäftigter seine Tätigkeit eben nicht im Wesentlichen freigestalten. Sechstes Kriterium bei dieser Abgrenzung ist die Frage, wer trägt eigentlich das Unternehmerrisiko? Grundsätzlich tragen Beschäftigte kein Unternehmerrisiko. Das also in diesem Zusammenhang auch ein zu beachtendes Kriterium. Und letztes Kriterium bei dieser Abgrenzung ist die Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Ein Beschäftigter hat grundsätzlich eine wirtschaftliche Abhängigkeit, die durch Sozialversicherungspflichten gekennzeichnet ist. Und wie gesagt, dieser Katalog an Abgrenzungskriterien wird nicht sklavisch herangezogen, sondern es wird eine Gesamtschau der Merkmale vorgenommen. Das macht das im Einzelfall dann auch etwas schwierig. Denn schon seit einigen Jahren gibt es in der sozialgerichtlichen Rechtsprechung eine zunehmende Tendenz, ja, vermeintlich selbstständige Tätigkeiten als abhängige und damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu qualifizieren. Insbesondere ist da die Herrenberg-Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Juni 2022 zu nennen. Das Bundessozialgericht stellte hier verkürzt gesagt fest, dass bereits die Eingliederung einer Lehrkraft in den Betrieb einer Bildungseinrichtung ausreichend ist, um eindeutig feststellen zu können, dass sie nicht selbstständig ist. In diesem Urteil hat das Bundessozialgericht sehr weitreichende Feststellungen getroffen. Und insbesondere für die Praxis von Bedeutung sind folgende Ausführungen. Eine Eingliederung, die gehe nicht zwingend mit einem umfassenden Weisungsrecht einher. Insbesondere bei Dienstleistungen höherer Art, wie sie etwa bei freiberuflichen Tätigkeiten vorliegen, zu denen grundsätzlich auch Künstler und Lehrer gehören, besteht weitgehend fachliche Weisungsfreiheit. Dennoch kann die Dienstleistung in solchen Fällen fremdbestimmt sein, wenn sie ihr Gepräge von der Ordnung eines fremden Betriebes erhält. Die Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers verfeinert sich dann zur funktionsgerechten dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess und kann insbesondere bei Hochqualifizierten oder Spezialisten aufs Stärkste eingeschränkt sein. Auch in typischen Arbeitsverhältnissen werden Arbeitnehmern immer mehr Freiheiten zur zeitlichen, örtlichen und teilweise auch inhaltlichen Gestaltung ihrer Arbeit eingeräumt. Werden insoweit lediglich Rahmenvorgaben vereinbart, spricht dies erst dann für Selbstständigkeit, wenn die Tätigkeit durch typische unternehmerische Freiheiten geprägt ist, die dem Betroffenen eigenes unternehmerisches Handeln mit entsprechenden Chancen und Risiken erlauben. Eine selbstständige Tätigkeit sei erst dann anzunehmen, wenn bei ihrer Verrichtung eine Weisungsfreiheit vorhanden ist, die sie insgesamt als eine unternehmerische kennzeichnet. Und das gelte auch für Lehrkräfte einer Musikschule, deren Tätigkeit nach dem Gesamtbild von der Ordnung eines fremden Betriebes und der dienenden Teilhabe an einem fremden Arbeitsprozess geprägt sei. Ja, und gemessen an diesen Ausführungen sei die hier zu beurteilende Mitarbeitende weisungsgebunden in den Musikschulbetrieb der Klägerin eingegliedert gewesen. Das beschäftigungstypische Gepräge der Lehrtätigkeit sei insbesondere durch die Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung sowie die Festlegung auf bestimmte Unterrichtszeiten und Räume der Klägerin geprägt gewesen. Die Klägerin erstellte hinsichtlich der Unterrichtszeit der Mitarbeiterin einen Stundenplan und wies ihr die Unterrichtsräume zu. Ihre Möglichkeit, auf die zeitliche Gestaltung der Lehrtätigkeit Einfluss zu nehmen, ging hier nicht über das auch abhängig Beschäftigten üblicherweise eingeräumte Maß an zeitlicher Gestaltungsfreiheit hinaus. Ja, diese Herrenberg-Entscheidung zur abhängigen Beschäftigung von Lehrkräften hat insbesondere im Bildungssektor für erhebliche Unruhe gesorgt, was letztendlich den Gesetzgeber zur Vermeidung hoher Nachforderungen der Sozialversicherungsträger sogar dazu veranlasst hat, mit § 127 SGB IV eine Übergangsregelung zu schaffen, nach der die Sozialversicherungspflicht von Lehrkräften bis zum 31.12.2026 hinausgeschoben werden kann. Ja, und noch ein kurzer Blick zurück zum Arbeitsrecht. Wie sieht es denn eigentlich in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung aus? Ja, dort findet man immer wieder Entscheidungen zum Arbeitnehmerstatus. Zuletzt zum Beispiel in einem Urteil aus dem April 2023 zu Mitgliedern einer spirituellen Gemeinschaft. Und da führt das Bundesarbeitsgericht aus, dass zur Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses von anderen Vertragsverhältnissen, zum Beispiel freien Dienstverträgen, Werkvertrag oder einem freien Auftragsverhältnis, es nach § 611a Absatz 1 Satz 5 stets darauf ankomme, eine wertende Gesamtbetrachtung vorzunehmen, bei der den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung zu tragen sei. Die Gerichte für Arbeitssachen hätten bei ihrer Entscheidung, ob ein Arbeitsverhältnis vorliege, im Rahmen dieser Gesamtbetrachtung neben der Würdigung tatsächlicher Umstände auch die Besonderheiten oder Eigenarten einer Tätigkeit in Branchen und Bereichen mit besonderem verfassungsrechtlichen Schutz zu berücksichtigen. Insbesondere wird von Arbeitsgerichten geprüft, ja, ist denn der materielle Vertragsinhalt auf die Erbringung fremdbestimmter, weisungsgebundener Arbeit in persönlicher Abhängigkeit gerichtet? Mit anderen Worten, die Stichworte und Themen Weisungsgebundenheit bzw. Fremdbestimmtheit finden hier stärkere Bedeutung als im Sozialrecht.
Ja, machen wir weiter mit Kim. Kim nimmt seine Tätigkeit für die Firma auf und alles ist super. Beide sind sich einig, dass Kim selbstständig beschäftigt wird. Warum geht jetzt trotzdem etwas schief? Naja, wie es im Leben oft so läuft, solange alles funktioniert, haben sich alle lieb und es gibt keine Probleme. Ein typischer Verlauf ist aber, dass die Firma irgendwann zu der Entscheidung kommt, sich von Kim zu trennen. Und an dem Punkt kommt Kim ins Grübeln. Er macht sich Sorgen, dass er nicht so schnell wieder einen neuen Job findet. Vielleicht findet er es aus seiner Sicht auch ungerecht, dass er gekündigt wird, weil er ja immer sein Bestes gegeben hat. Was tut er jetzt? Er geht zum Arbeitsgericht und erhebt Kündigungsschutzklage. Um zu gewinnen oder um eine Abfindung zu bekommen, kommt es jetzt zentral darauf an, ob Kim Arbeitnehmender war oder nicht. Das heißt, das Arbeitsgericht prüft jetzt genau die Punkte, die Jens Buchwold euch eben gerade beschrieben hat. Risiko für die Firma? Die üblichen. Vergleich mit Abfindung oder Annahmeverzugslohn zahlen und Kim weiter beschäftigen. Das war das Arbeitsgericht. Im Sozialrecht sind die Risiken oft aber noch größer. Probleme können auftreten, wenn bei einer der regelmäßigen Sozialversicherungsprüfungen bei euch festgestellt wird, dass eine oder mehrere Personen, die bei euch tätig sind, aus Sicht der Sozialversicherung nicht selbstständig, sondern Beschäftigte im Sinne des Sozialversicherungsrechts sind. Ein anderer Weg, wie oft vieles schief geht, ist, wenn die Firma oder Kim oder beide ein Statusfeststellungsverfahren beantragen. In diesen Fällen prüft die Deutsche Rentenversicherung, ob eine Selbstständigkeit gegeben ist oder ob Kim ein Beschäftigter ist. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass der Ausgang dieses Verfahrens schwer zu prognostizieren ist und hier auch ein erhebliches Eigeninteresse der Deutschen Rentenversicherung besteht. Wird nämlich festgestellt, dass Kim tatsächlich nicht selbstständig ist, muss der Arbeitgeber beide Beiträge zu den Sozialversicherungen, also den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil, insgesamt also ungefähr 40% nachzahlen. Und jetzt kommt der Hammer. Nachzahlen muss der Arbeitgeber für 4 Jahre rückwirkend. Und das ist noch nicht alles. Die 4 Jahre beginnen erst am Ende des Jahres zu laufen, in dem der Status als Beschäftigter festgestellt wurde. Wurde der Status zum Beispiel im Dezember festgestellt, ist also der Zeitraum, für den nachgezahlt werden muss, fast 5 Jahre. Um das zu verdeutlichen, nehmen wir nur die 4 Jahre Nachzahlung und ein Gehalt von 3.000 Euro brutto. So müsste vom Arbeitgeber ungefähr 57.000 Euro an Beiträgen nachgezahlt werden. Noch schlimmer kommt es, wenn die Sozialversicherung davon ausgeht, dass der Arbeitgeber vorsätzlich gehandelt hat. Dann müssen die Beiträge für 30 Jahre rückwirkend nachgezahlt werden. Gesteigert wird die Situation dann noch, wenn es nicht nur um ein, sondern um mehrere Personen in der Firma geht, die nachträglich als Beschäftigte und nicht als Selbstständige eingestuft werden. In so einem Fall, da kann es auch schon mal um das finanzielle Überleben der Firma gehen. Natürlich fragt man sich als Arbeitgeber in so einem Fall sofort, ob dann Kim von den nachgezahlten Beträgen nicht seine 20% an die Firma erstatten muss. Das ist aus Arbeitgebersicht aber leider nicht so einfach. Erstes Problem, eine Rückzahlung kann vom Arbeitnehmenden nur verlangt werden, wenn der Vertrag noch besteht. Wenn aber Kim oder der Arbeitgeber zwischenzeitlich gekündigt haben, gibt es keine Möglichkeit zur Rückforderung mehr. Zweites Problem, selbst wenn Kim noch für die Firma tätig ist, kann die Rückforderung nur innerhalb der nächsten 3 Gehaltsabrechnungen nach der Statusfeststellung geltend gemacht werden. Der Anteil von Kim wäre in unserem Beispiel mit den 4 Jahren Rückforderung und den verdienten 3.000 Euro brutto pro Monat ungefähr 28.000 Euro. Ihr seht also, bei 3 Monaten mit jeweils 3.000 Euro Verdienst kommen keine 28.000 Euro zusammen. Und es kommt noch schlimmer, denn es gibt noch ein drittes Problem. Die Rückforderung kann auch nur im Rahmen der sogenannten Pfändungsfreigrenzen gemacht werden. Die Pfändungsfreigrenzen, die legen ja fest, dass einem Arbeitnehmenden und seiner Familie auch bei Rückforderung oder Pfändung ein bestimmter Betrag verbleiben muss, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Nehmen wir an, Kim hat einen Nettolohn von 2000 Euro und hat keine Familie. Dann könnten monatlich nur 311,50 Euro gepfändet werden. Der Arbeitgeber bekommt also insgesamt für die 3 Monate nur etwas mehr als 900 Euro von Kim zurück und bleibt auf den übrigen 27.000 Euro sitzen, die eigentlich Kim hätte erstatten müssen. Hat Kim nur ein Kind oder ist er verheiratet, guckt der Arbeitgeber ganz in die Röhre und bekommt von Kim gar nichts zurück. Passt also bei der Entscheidung, ob ihr jemanden als vermeintlich Selbstständigen beschäftigen wollt, bitte genau auf.
Und dann wollen wir uns anschließend anschauen, welche Konsequenzen es im Arbeitsrecht hat, wenn ihr Kim fälschlicherweise als Selbstständigen und nicht als Arbeitnehmer eingeordnet habt. Zunächst einmal, das hat Alexander Scharf ja eben auch schon ausgeführt, haben Arbeitnehmer grundsätzlich Kündigungsschutz, sofern in eurem Betrieb mehr als 10 Vollzeitarbeitnehmende beschäftigt werden. Ihr könnt euch also nicht so ohne weiteres von Kim trennen, wenn Kim tatsächlich Arbeitnehmer ist. Nächste Konsequenz ist das Thema Urlaub. Regelmäßig habt ihr einem Selbstständigen gerade keinen Urlaub gewährt. Als Arbeitnehmer stehen Kim jedoch gesetzliche Mindesturlaubsansprüche zu. Und das möglicherweise auch für einige Zeit rückwirkend. Da ihr Kim zu keinem Zeitpunkt auf den möglichen Verfall von Urlaubsansprüchen hingewiesen habt und somit auch keine Verjährung und kein Verfall von Urlaubsansprüchen eintreten konnte. Also auch unter dem Gesichtspunkt Urlaubsansprüche kann sich ein erhebliches finanzielles Risiko verbirgen, insbesondere wenn für längere Zeiträume rückwirkend das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses festgestellt wird. Was gibt es noch zu beachten? Ja, zusätzlich ist auch das Problem der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Natürlich hat Kim als Arbeitnehmer auch einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und wenn es dort in der Vergangenheit zu Krankheitszeiten eben keine Entgeltzahlung gab, stellt sich auch hier die Frage, ob dann möglicherweise noch für vergangene und abgelaufene Zeiträume Entgeltfortzahlungsansprüche im Krankheitsfall geltend gemacht werden können. Welche weitere wichtige Konsequenz gibt es auch noch? Ja, es gibt auch massive und potenziell erhebliche Probleme in die andere Richtung. Denn die Scheinselbstständigkeit kann für den vermeintlich freien Mitarbeiter auch hohe finanzielle Risiken mit sich bringen. Denn ist die vermeintlich selbstständige Tätigkeit nicht nur als sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung, sondern auch als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren, muss auch die bisherige Vergütungsabrede im Arbeitsverhältnis neu bewertet werden. Wenn sich ein vermeintlich freies Dienstverhältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis herausstellt, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die für die freie Mitarbeit vereinbarte Vergütung der Höhe nach auch für eine Beschäftigung als Arbeitnehmer verabredet sei. Das hat das Bundesarbeitsgericht im Juni 2019 erstmalig so entschieden. Da kurz zu den Hintergründen des entschiedenen Falles. Dort war die beklagte Mitarbeiterin bei der Klägerin in den Jahren 2001 bis 2009 vermeintlich als freie Mitarbeiterin im IT-Bereich tätig. Zuletzt auf Basis eines Stundenhonorars von 60 Euro netto zuzüglich Umsatzsteuer. Nach ihrem Ausscheiden leitete die ehemalige Mitarbeitende ein sozialversicherungsrechtliches Statusfeststellungsverfahren ein. Woraufhin die Deutsche Rentenversicherung Bund durch Bescheid feststellte, dass die ehemalige Mitarbeitende während ihrer gesamten Tätigkeit bei der Klägerin sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sei. In der Folge wurde die Klägerin, also die ehemalige Arbeitgeberin, zur Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages herangezogen. Und anschließend hat dann die Arbeitgeberin vor dem Arbeitsgericht Klage gegen die ehemalige Mitarbeiterin auf Zahlung von 112.779 Euro erhoben. In dieser Höhe habe das der Beklagten in den Jahren 2001 bis 2009 gezahlte Honorar die übliche Vergütung eines Arbeitnehmers für die gleiche Tätigkeit überstiegen. Insoweit sei die beklagte Arbeitnehmerin ungerechtfertigt bereichert und zur Rückzahlung verpflichtet. Ja, die Vorinstanzen hatten die Klage zunächst mit der Begründung abgewiesen, dass die im angeblich freien Dienstverhältnis geleisteten Honorarzahlungen der Beklagten als Bruttovergütung auch in dem in Wahrheit zwischen den Parteien bestehenden Arbeitsverhältnis zustünden. Das hat das Bundesarbeitsgericht anders gesehen und die Entscheidung der Vorinstanzen aufgehoben. Werde der Arbeitnehmerstatus eines vermeintlich freien Mitarbeiters rückwirkend festgestellt, so stehe zugleich fest, so jedenfalls das Bundesarbeitsgericht, dass der Dienstverpflichtete als Arbeitnehmer zu vergüten gewesen sei. Und soweit die im Arbeitsverhältnis geschuldete Vergütung niedriger gewesen sei als das für das freie Dienstverhältnis vereinbarte Honorar, könne der Arbeitgeber grundsätzlich aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB die Rückzahlung der Differenz verlangen. In Höhe dieser überzahlten Honorare sei der Arbeitnehmer zu Unrecht bereichert. Und ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang festgestellt, dass nicht davon auszugehen sei, dass die für die freie Mitarbeit ausdrücklich getroffene Vergütungsvereinbarung ohne weiteres auch im Arbeitsverhältnis als maßgeblich angesehen werde. Nur in Ausnahmefällen, für die wiederum der Mitarbeiter besondere Anhaltspunkte darlegen müsse, sei davon auszugehen, dass die vereinbarte Vergütung unabhängig von der Rechtsnatur des vereinbarten Rechtsverhältnisses Gültigkeit haben solle. Ein kleiner Tipp für euch als Praktiker. Grundsätzlich unterliegt dieser bereicherungsrechtliche Rückforderungsanspruch der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist. Nach der Rechtsprechung beginnt diese Frist jedoch erst mit der rechtsbeständigen gerichtlichen Feststellung oder außergerichtlichen Klärung des Arbeitnehmerstatus. Eine frühere Inanspruchnahme des Mitarbeiters sei euch als Arbeitgebern nicht zumutbar, weil ansonsten von euch ein widersprüchliches Verhalten verlangt werden würde. Das hat jedenfalls das Bundesarbeitsgericht schon im Mai 2002 so festgestellt. In einem weiteren einschlägigen Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2024, genauer gesagt aus dem Dezember 2024, hat das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung weiter präzisiert und Folgendes ausgeführt. Erweist sich ein als freie Mitarbeit behandeltes Vertragsverhältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis, ist das Verlangen des Arbeitgebers auf Rückzahlung überhöhter Honorare nicht stets nach § 242 BGB rechtsmissbräuchlich. Für die Zubilligung von Vertrauensschutz kommt es maßgeblich auf die Umstände an, die zur Begründung einer freien Mitarbeit anstelle eines Arbeitsverhältnisses geführt haben, sowie auf die Modalitäten der Durchführung des Vertragsverhältnisses im Laufe der Zeit. Veranschaulicht wird das durch die Urteilsgründe des Bundesarbeitsgerichtes. Dort heißt es, von Bedeutung können gerade bei längerer Dauer der Beschäftigung die Modalitäten der Durchführung des Vertragsverhältnisses im Laufe der Zeit sein. So genügt in der Regel die bloße Hinnahme eines Vertragsschlusses über eine freie Mitarbeit und der entsprechenden vergütungsmäßigen Behandlung nicht für das Entstehen eines schutzwürdigen Vertrauens auf Mitarbeiterseite. Ein solches wird auch ausgeschlossen sein, wenn der andere am Rechtsverhältnis beteiligte Teil gerade vom Mitarbeiter in dem Glauben bestärkt wurde, es läge kein Arbeitsverhältnis vor. Wichtige Folgefrage in diesem Zusammenhang: Was ist denn eigentlich mit der von euch als Arbeitgeber irrtümlich gezahlten Umsatzsteuer? Und dazu hat das Bundesarbeitsgericht in diesem Urteil aus dem Dezember 2024 festgestellt, zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer kann der Arbeitgeber grundsätzlich vom Arbeitnehmer zurückverlangen, während dieser wiederum Erstattung vom Fiskus erlangen kann. Das ist eine sogenannte Rückabwicklung übers Eck.
Tja, leider ist das hier noch nicht zu Ende, sondern es kann sogar strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn ihr jemanden als selbstständig beschäftigt, obwohl er vielleicht ein Arbeitnehmender oder ein Beschäftigter ist. Der Bundesgerichtshof hat nämlich im Jahr 2018 einen Geschäftsführer zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt und darüber hinaus musste er 380.000 Euro an Beiträgen nachzahlen. Der Betroffene war Geschäftsführer eines Unternehmens, das Personal für Bühnenaufbau, Licht- und Tontechnik für Veranstaltungen bereitstellte. Und der BGH sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte 28 Personen nicht etwa als Selbstständige beauftragt hatte, sondern die Personen tatsächlich im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für die Firma tätig waren. Hier war nach Auffassung des BGH die Straftat des § 266a StGB Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt erfüllt. Der BGH ließ es auch nicht ausreichen, wenn vorab ein anwaltlicher Rat eingeholt wird, um zu klären, ob es sich hier um Selbstständige oder um ArbeitnehmerInnen handelt. Will man eine Strafbarkeit verhindern, so müsse man, so sagt der Bundesgerichtshof, einen Statusfeststellungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen. Das alles zeigt noch einmal, dass ihr hier sehr vorsichtig sein müsst. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch wie immer super gefallen. Dann lasst uns gerne eine klasse Bewertung da, damit unser Podcast noch sichtbarer wird und empfehlt uns natürlich auch immer gerne weiter. Abschließend einmal kurz in eigener Sache. Wie Michael Jordan, einer der besten Basketballer aller Zeiten, einmal sagte, in meiner Laufbahn habe ich mehr als 9000 Würfe verworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte und ich habe daneben geworfen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert. Genau deshalb bin ich erfolgreich. Mit anderen Worten, wir alle, sogar Rechtsanwälte, machen Fehler. Entscheidend ist es daraus, für die Zukunft zu lernen. Noch besser ist es natürlich, aus fremden Fehlern zu lernen. Das ist weniger schmerzhaft, aber ebenso effektiv. Aus diesem Grund servieren wir euch heute ein neues Webinar zu Fehlern oder Irrtümern, die in der arbeitsrechtlichen Praxis passieren und die sehr teuer werden können. Wir gehen dabei einmal durch das Arbeitsverhältnis durch und sprechen insgesamt 25 Irrtümer an, erläutern die Folgen und teilen euch mit, wie ihr es in der Praxis besser machen könnt. Wie immer mit aktuellen Urteilen und Fällen aus unserer Praxis. Um folgende Themen geht es: Irrtümer bei der Bewerbung, dann Irrtümer beim Arbeitsvertrag, Irrtümer bei der Arbeitszeit, Irrtümer bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, dann Irrtümer beim Homeoffice, des Mobile Offices oder bei hybrider Arbeit, Irrtümer beim Urlaub, beim Datenschutz in der Personalabteilung und abschließend Irrtümer bei Kündigung und bei Zeugnissen. Das Webinar findet am 20. Januar 2025 statt und dauert 2,5 Stunden und kostet 95 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Und als Bonus bieten wir euch nach der Veranstaltung an, 5 Fragen zu beantworten und wer mindestens 3 richtig beantwortet, bekommt ein Teilnahmezertifikat. Meldet euch an, denn nur frühes Buchen sichert euch einen Platz. Den Link, den stellen wir euch in die Shownotes. Mein Kollege Jens Buchwald und ich freuen uns natürlich, euch am 20. Januar zu sehen und zu hören. Nächste Folge, die könnt ihr am 22.12. hören. Das Thema können wir euch leider noch nicht genau sagen. Wahrscheinlich wird es wieder ein Best-of-BAG. Lasst euch überraschen. Das soll es für heute gewesen sein. Wie immer, die allerbesten Grüße aus Hamburg. Macht es gut. Tschüss.
Auch von mir. Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.